ARD Sounds.
SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Jonathan Hadem. Schönen guten Morgen. Wenn es mit Waffengewalt nicht klappt, dann eben über die finanziellen Daumenschrauben. Die USA verhängen neue Sanktionen gegen den Iran. Finanzminister Bessent sagte in Washington, Ziel sei es, den Iran zu isolieren und von allen Einnahmequellen abzuschneiden. Anne Schneider berichtet aus Washington.
Nach Angaben der US-Regierung kann künftig nahezu jede wirtschaftliche Zusammenarbeit mit dem Iran US-Sanktionen nach sich ziehen. Banken oder andere Finanzinstitute, die Geldwäsche oder Finanzgeschäfte für den Iran ermöglichen, könnten vom US-Dollar-System ausgeschlossen werden. Zudem sollen ab sofort mehr als 60 Unternehmen, Personen und Schiffe weltweit sanktioniert werden. Gleichzeitig erhöht US-Präsident Donald Trump den politischen Druck auf andere Staaten. Laut Bessent telefoniert er mit Staats- und Regierungschefs weltweit und fordert sie auf, ihre Beziehungen zum Iran einzuschränken oder zu beenden. Auch Drittstaaten, die weiterhin iranisches Öl kaufen oder transportieren, müssen mit US-Sanktionen rechnen. Auf Fragen nach chinesischen Banken und Unternehmen sagte Bessent, dass es keine Ausnahmen gebe. China nimmt nach Schätzungen rund 80% der iranischen Ölexporte ab.
In den USA kann ein Dekret von Präsident Trump für eine erschwerte Briefwahl vorerst in Kraft treten. Der oberste Gerichtshof hat eine vorläufige Blockade der Pläne aufgehoben. Eine endgültige Entscheidung steht aber noch aus. Worum es genau geht, erklärt unser US-Korrespondent Carsten Kühntop.
Präsident Trump ist der Ansicht, dass mithilfe der Briefwahl im großen Stil betrogen wird. Im März hat er deshalb eine Exekutivanordnung unterschrieben, um die Regeln für die Briefwahl zu verschärfen. Er will letztlich dafür sorgen, dass Briefwahl nur noch in Ausnahmefällen erlaubt wird. Gemäß dieser Anordnung vom März nun soll Trumps Regierung den Bundesstaaten jeweils eine Liste vorlegen. Dort sollen diejenigen verzeichnet sein, die wahlberechtigt sind. Und die Post, USPS, soll dann dafür sorgen, dass sie nur die Wahlunterlagen für diesen Personenkreis befördert. Was Trump also will, ist dies: Seine Regierung soll entscheiden, wer wählen darf und wer nicht. Dagegen haben 23 Bundesstaaten und der District of Columbia geklagt und von unteren Instanzen Recht bekommen. Die Kläger argumentierten unter anderem, dass es nicht der Bundesregierung zusteht, Wahlen zu organisieren, sondern dass laut der Verfassung die Bundesstaaten bzw. der Kongress dafür zuständig sind.
In der Straße von Hormus ist wieder ein Öltanker angegriffen worden. Das Schiff soll vor der Küste des Oman von einem unbekannten Geschoss getroffen worden sein, meldete die britische Behörde für Schiffssicherheit. Bei dem Angriff sollen der Maschinenraum beschädigt und das Schiff manövrierunfähig gemacht worden sein. Die Besatzung sei in Sicherheit. Wer für den Angriff verantwortlich ist, ist unklar. Die Mehrheit der Deutschen fordert, dass Deutschland seinen Kurs gegenüber Israel ändert. Das hat eine Forsa-Umfrage ergeben, über die der Stern berichtet. Theresa Lienen aus der Nachrichtenredaktion mit Details.
58% der Menschen haben in der Umfrage gesagt, dass Deutschland mehr Druck auf die Regierung vom Ministerpräsident Netanyahu ausüben soll. 33% waren dagegen. Die israelische Regierung wird schon länger international kritisiert, unter anderem für ihr Vorgehen im Gazastreifen und im Westjordanland. Vor kurzem hatten Aussagen des rechtsextremen israelischen Sicherheitsministers Ben-Gvir für Empörung gesorgt. Er hatte die gezielte Tötung von Palästinensern gefordert. Das hatte auch die Diskussion über EU-Sanktionen gegen den Minister neu angefacht.
Bei dem Anschlagsversuch am Leipziger Flughafen kamen offenbar mehrere Drohnen zum Einsatz. Nach Informationen von WDR, NDR und SZ haben die Behörden in der Zwischenzeit noch ein weiteres Fluggerät entdeckt und möglicherweise militärischen Sprengstoff. Andreas Braun berichtet.
Eine dritte, bisher unbekannte Drohne wurde nach Angaben aus Sicherheitskreisen am frühen Abend des 14. August gefunden, und zwar auf einem Feld im Saale-Kreis in Sachsen-Anhalt in der Nähe des Leipziger Flughafens. Nach Informationen aus Sicherheitskreisen rückten an dem Tag Kriminaltechniker des Bundeskriminalamts sowie weitere Polizeikräfte dort an. Am Folgetag sollen die Ermittler nach Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung an der Fundstelle eine Substanz entdeckt haben. Dabei könnte es sich nach ersten Einschätzungen um rund 50 Gramm eines hochexplosiven militärischen Sprengstoffs gehandelt haben. Die Täter hatten möglicherweise einen größeren Anschlag im Sinn als bislang bekannt. Unklar ist noch, wie der Anschlag ablaufen sollte und wer dahinter stecken könnte. Sicherheitskreise gehen davon aus, dass russische Geheimdienste in die Planung involviert waren.
Ein Unternehmen aus Koblenz will bei der Reparatur eines beschädigten Atomreaktors in der Ukraine helfen. Der Metallwarenhersteller Kalzip hat der deutschen Presseagentur bestätigt, dass er ein Angebot mit möglichen Lösungen abgegeben hat. Man gehe davon aus, in den kommenden Monaten den Zuschlag für das Projekt zu bekommen. Konkret geht es um die beschädigte Schutzhülle des ukrainischen Atomreaktors. Das Koblenzer Unternehmen hatte die Hülle aus Edelstahl einst mitentwickelt. In den rheinland-pfälzischen Wäldern gibt es immer mehr Luchse. Laut Umweltministerium sind im aktuellen Monitoring offiziell 23 Tiere erfasst. Vor 5 Jahren waren es noch 15. Zu der steigenden Zahl der Luchse beigetragen hat ein Wiederansiedlungsprojekt im Pfälzerwald. Zuletzt war im Juni ein weiteres Männchen namens Koda dazugekommen. Allerdings befürchten Fachleute, dass es unter den Luchsen auch zur Inzucht kommt und diese Jungtiere kaum Überlebenschancen haben. Zum Sport. Im DFB-Pokal hat der VfL Wolfsburg eine Blamage abgewendet. Beim Berliner Viertligisten Altglienicke konnten sich die Niedersachsen erst im Elfmeterschießen mit 6:5 durchsetzen. Nach 90 Minuten hatte es noch 2:2 gestanden, nach der Verlängerung dann 3:3. Auch der Hamburger SV ist eine Runde weiter durch einen 3:0-Sieg gegen Verl. Dabei hat der Verein außerdem einen Rekord aufgestellt. Tim Wichmann berichtet.
Luis Lemke wurde beim Hamburger Erstrundenerfolg im DFB-Pokal mit 16 Jahren und 10 Monaten zum jüngsten Torschützen der Vereinsgeschichte. Das Tor zum 3:0 Endstand beim SC Verl schoss der gebürtige Hamburger Lemke in der 50. Minute direkt vor den Gästefans. Unter denen war auch seine Familie. Der Weg über Ostwestfalen in die zweite Pokalrunde war vor allem in der ersten Hälfte steinig. Drittligist Verl hatte den Rothosen mit dominanter Startphase und 2 guten Chancen den ein oder anderen Schreck eingejagt. Dank Lemke und Doppelpacker Albert Grönbeck gelang letztlich aber eine souveräne Generalprobe für den Bundesliga-Start am Samstag in Dortmund.
Die weiteren Ergebnisse von gestern: Würzburg-Köln 1:2 und Hallesche gegen Schalke 2:5. Der deutsche Basketballer Johannes Vogtmann tritt aus der Nationalmannschaft zurück. Das hat er in einem Interview angekündigt. Er hat insgesamt 11 Jahre lang für Deutschland gespielt. Uli Schäfer mit Einzelheiten.
Er feierte 2023 den Weltmeistertitel und wurde 2025 Europameister. Der Profi vom FC Bayern München sagte in einem Interview der Mediengruppe Münchner Merkur TZ: "Ich glaube, dass es für mich ein sehr guter Moment ist." Vogtmann wollte eigentlich schon nach Olympia 2024 aufhören, doch der Bundestrainer hätte ihn überredet, noch ein Jahr dran zu hängen und die EM zu spielen. Am kommenden Donnerstag soll Johannes Vogtmann im Rahmen des WM-Qualifikationsspiels Deutschland gegen die Niederlande in Köln offiziell aus dem DBB-Team verabschiedet werden.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute ziehen immer wieder mal Schauer und Gewitter über Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz hinweg. Dazwischen ist es auch mal längere Zeit trocken. Da zeigt sich dann auch ab und zu mal die Sonne. 18 Grad gibt's höchstens in Adenau heute, auch in Nürburg und in Daun ist es so. Und bis zu 27 Grad werden es in Lörrach, in Mülheim und auch in Freiburg. Morgen geht's dann weiter mit Schauern und Gewitter. Später wird's dann von Süden her freundlicher.
SWR aktuell, Serie der Woche.
Der Drohnenangriff auf ein Frachtflugzeug in Leipzig hat es gezeigt. Die sogenannte hybride Bedrohungslage ist real. Und dabei geht es nicht nur um Drohnen. Auch Cyberangriffe und Sabotage fallen in die Kategorie hybride Bedrohungen. Und diese nicht nur für Flughäfen oder Computersysteme gefährlich, sondern alle Formen der kritischen Infrastruktur. In der SWR aktuell Serie beschäftigen wir uns in dieser Woche mit dem Thema hybride Bedrohungen und der Frage, wie wir uns dagegen schützen können. Wichtig ist es dabei auch zu wissen, von wo eine Bedrohung kommt und wie sie sich tarnt, damit wir sie nicht erkennen. Was Russland anbelangt, so vermuten Fachleute, dass eine Gefahr mitten in der Bundeshauptstadt steht, das russische Haus in Berlin. Ist es wirklich nur ein Kulturzentrum oder eigentlich eine Spionagezentrale? Dieser Frage geht unser Hauptstadtkorrespondent Markus Sambale nach.
Ein riesiger Betonklotz mit 7 Stockwerken in bester Berliner Lage, direkt an der Friedrichstraße. Das ist das russische Haus, gebaut in den 1980er Jahren, damals als sowjetisches Auslandskulturinstitut mit vielen Veranstaltungen. Nach der Wiedervereinigung und dem Ende der Sowjetunion kam das Haus unter Führung des russischen Staats. Mit Konzertsaal und Kino, Ausstellungs- und Seminarräumen, einem Buchladen, einer Filiale der russischen Post. Eine ausschließlich kulturelle Einrichtung, so stellt es die russische Botschaft dar. Doch auf deutscher Seite ist das Misstrauen gegenüber dem russischen Haus immer größer geworden. Die einen fragen, ob Russland nach dem Überfall auf die Ukraine weiter ungestört seine Kultur vermitteln darf. Andere vermuten, dass ohnehin nicht die Kultur im Mittelpunkt steht, sondern Spionage. Deutsche Behörden halten sich mit offizieller Kritik bislang zurück. Doch aus der französischen Regierung kam vor kurzem der Vorwurf, das russische Haus in Berlin werde von russischen Geheimdiensten zur Tarnung genutzt. Robin Wagener, Außenpolitiker der Grünen, hält den französischen Vorwurf für plausibel. Moskau nutze das Institut als Propagandazentrum und als Ausgangsort für Geheimdienstaktivitäten. Deshalb fordert der Grünen-Politiker die Schließung. Auch der CDU-Abgeordnete Roderich Kiesewetter plädiert dafür. Desinformationskampagnen und hybride Angriffe werden schon lange beobachtet. Mit der Sprengstoffdrohne am Flughafen Leipzig-Halle wurde aber eine neue Eskalationsstufe erreicht. Sollte die Bundesregierung Russland dafür offiziell verantwortlich machen, wäre eine harte Gegenmaßnahme nötig. Womöglich die Schließung des russischen Hauses. Konkret könnte das so laufen, dass die Bundesregierung ein entsprechendes Abkommen mit Moskau kündigt. Geregelt wird darin die Tätigkeit der Kulturinstitute in beiden Ländern. Damit bliebe das Berliner Gebäude zwar in russischem Besitz, das russische Haus müsste aber seine Arbeit einstellen. Bislang hat die Bundesregierung einen so weitgehenden Schritt vermieden, denn die Reaktion ist absehbar. Im Gegenzug würde die russische Regierung wohl die Schließung der Goethe-Institute in Moskau und St. Petersburg veranlassen.
Hybride Bedrohungen und wie wir uns davor schützen können, das ist die SWR aktuelle Serie diese Woche. Morgen früh zwischen 6 und 9 spreche ich über die Sicherheit der Energie- und Wasserversorgung.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Heute beginnt die Koalitionsklausur auf Schloss Neuhardenberg in Brandenburg nahe der polnischen Grenze. Im Vorfeld hat der Handwerksverband mehr Tempo bei den Reformen und weitere Entlastungen gefordert. Nur den Abwärtstrend zu verlangsamen reiche nicht, sagte Verbandspräsident Dittrich dem ARD-Hauptstadtstudio. Dittrich ist einer der Wirtschaftsvertreter, die bei der Klausur heute dabei sein werden. Aus Berlin berichtet Lissi Kaufmann.
Die Forderungen von Jörg Dittrich an die Bundesregierung sind deutlich. Geplante Reformen schnell umsetzen, weitere Reformen in die Wege leiten. Im Vorfeld der Kabinettsklausur in Neuhardenberg sagte der Handwerkspräsident dem ARD-Hauptstadtstudio:
Nur den Abwärtstrend zu verlangsamen reicht nicht. Und keinesfalls dürfen die bereits beschlossenen Reformen jetzt zerredet oder verwässert werden. Was auf dem Tisch liegt, muss umgesetzt werden und das mit Tempo.
Schon Anfang Juli hatte sich die Koalition auf ein Reformpaket verständigt. Unter anderem sollen demnach die Vorschläge der Rentenkommission umgesetzt werden. Zuletzt hatten aber vor allem mehrere Ministerpräsidenten Kritik an dem Vorhaben geäußert. Weiteren Reformbedarf sieht Handwerkspräsident Dittrich bei den Lohnzusatzkosten, bei den Energiepreisen und bei der Bürokratie. All das mache den Betrieben zu schaffen.
Das muss sich ändern. Es geht darum, Investitionen wieder attraktiver zu machen und Beschäftigung nicht noch teurer werden zu lassen.
Die Stimmung sei äußerst angespannt. Viele Betriebe hätten wenige Aufträge und hielten sich mit Neueinstellungen und Investitionen zurück, so Dittrich. Auch deshalb dürfe die Kabinettsklausur nicht mit einer Reformpause enden.
Also Koalitionsklausur auf Schloss Neuhardenberg ab heute zu der neuen Location hat sich Hauptstadtkorrespondentin Ifi Seibert Gedanken gemacht.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Jahrelang war immer ein anderes Schloss für solche Kabinettsklausuren reserviert. Das ehemalige Gästehaus Schloss Meseberg. Ob Kanzler Merz den Mietvertrag dort auslaufen ließ, weil es angeblich in Meseberg spukt, ist nicht belegt. Der Geist von Meseberg kann jetzt jedenfalls nichts mehr bei der Regierung ausrichten. Nun wird ein anderes Schloss für die Kabinettsversammlung ausprobiert. Schloss Neuhardenberg in Brandenburg. Unter anderem haben sich dort 1944 die Widerständler gegen die Nazis rund um Graf von Stauffenberg getroffen, um das Attentat auf Hitler vorzubereiten. Später tagte dort auch die rot-grüne Regierung unter Kanzler Schröder. Heute also das Merz-Kabinett. Der Vorteil des Schlosses, es ist groß genug, dass man da auch übernachten kann. Wenn die Diskussionen also bis spät in die Nacht gehen und bei einem Glas Wein sich dann hoffentlich alle wieder vertragen, könnten sie im Extremfall auch noch eine Runde im Ballsaal tanzen. Das soll schon vorgekommen sein. Die Chancen auf eine feuchtfröhliche Regierungssause tendieren in diesen Zeiten allerdings gegen Null. Ich vermute eher, dass es ein zähes Ringen wird von zwei angeschlagenen Regierungspartnern mit einem Sack voller Probleme. Da würde ich dann eher das Yoga-Retreat vorschlagen, das Neu-Hardenberg ebenfalls anbietet.
Die Meinung von Efi Seibert aus Berlin. Die VW-Mitarbeiter sollen auf Betriebsversammlungen heute über den künftigen Kurs des Konzerns informiert werden. Dabei geht es um Sparmaßnahmen, durch die auch ganze Werke auf dem Prüfstand stehen. Das hat unter anderem bei Audi in Neckarsulm Sorgen ausgelöst. SWR-Reporter Tino Leis.
Der Betriebsrat erwartet jetzt endlich Klartext, wie genau es mit dem Audi-Werk in Neckarsulm weitergehen soll, das laut dem VW-Chef genauso wie die VW-Werke in Emden, Zwickau und Hannover auf der Kippe stehen. Es brauche jetzt konkrete Aussagen, damit man in konstruktive Gespräche über die Zukunft einsteigen könne, so ein Sprecher des Betriebsrats. Dass der gesamte Volkswagen-Konzern vor einem tiefgreifenden Umbau stehe, das sei auch bei den Arbeitnehmern angekommen, heißt es. VW-Chef Blume hatte der Bild am Sonntag gesagt, die Lage sei mehr als kritisch und alle müssten mitziehen.
Die Computerspielmesse Gamescom in Köln wird am Abend eröffnet. Mit einer Show für tausende Fans. Hier werden bereits neue Spiele für Computer und Konsolen präsentiert. Der Messebetrieb startet dann morgen früh. Heute Abend soll außerdem bekannt gegeben werden, welcher Film für Deutschland ins Oscar-Rennen geht. Die Jury tagt in München. 11 Filme sind in der Vorauswahl, darunter Heimsuchung von Volker Schlöndorff, ein Film über die deutsche Geschichte von den 1920er Jahren bis zur Wende.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds. Diesen Podcast hörst du am besten in ARD Sounds.